Inforadio Podcast.
Mit Thomas Prinzler willkommen. Selten ist in den Wissenswerten von einer Tierart die Rede, die doch so sehr die Fantasie vieler beflügelt und die im Mittelpunkt vieler Filme und Kinderzimmer steht. Dinosaurier. Sie sind zwar vor rund 65 Millionen Jahren ausgestorben, weil sich die Lebensumgebung dramatisch geändert hat, möglicherweise durch einen großen Meteoriteneinschlag auf der Erde, doch die Dinos interessieren auch Wissenschaftler seit Generationen. Zu ihnen gehört auch Achim Reisdorf aus dem sächsischen Freiberg, der gerade an der Universität in Basel seine Doktorarbeit schreibt. Bei einem Berlin-Besuch habe ich ihn gefragt, Herr Reisdorf, was fasziniert Sie an Dinosauriern?
Zunächst, ich denke mal, die Größe und dass man von Knochen, die man in diversen Erdschichten findet, auf Lebensumstände, Todesumstände, überhaupt auf die ganze Historie von Dinosaurier schließen kann. Das ist für mich das Interessante. Also totes Leben und gelebtes Leben, sozusagen übersetzt in die heutige Zeit.
Auf die Idee gebracht, mich mit Achim Reisdorf zu treffen, hat mich die Überschrift einer Pressemitteilung seiner Universität: implodierte These um explodierte Saurier. Beim Nachlesen bin ich darauf gestoßen, dass es offenbar gängige Auffassung von Paläontologen ist, dass bestimmte im Meer lebende Saurier, wie der Ichthyosaurier, nach ihrem Tod explodiert sein sollen. Wie kommt man darauf, Herr Reisdorf?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ist es so, wir finden relativ selten nur vollständige und artikulierte, also Skelette, die in ihrem natürlichen Zusammenhang liegen. In der Regel findet man Skelette, bei denen vor allen Dingen im Bauchbereich, wenn man das so etwas vereinfacht darstellen will, Knochen nicht mehr in der anatomischen Position liegen. Das heißt Rippen und Wirbel und dergleichen. Und häufig findet man vollständige Fossilien in Gesteinen, bei denen man sagen kann, dass sie unter Stillwasserbedingungen abgelagert worden sind, zum Beispiel Tonsteine. Und wenn man nun verstreute Knochen in einem Sediment findet, was als niedrig energetisches Sediment angesehen wird, sprich an damals zur Ablagerungszeit gab es keine entsprechenden Strömungen oder Stürme, dann gibt es einen Widerspruch dort drin. Wir müssen die Knochen bewegen. Und das hat die Fantasie der Paläontologen angeregt und so hat man dann in den 70er Jahren die Explosionshypothese formuliert an Ichthyosauriern, aber auch an landlebenden Sauriern. Also ganz verschiedene Fossilgruppen, gar nicht mal nur Saurier, sondern auch Säugetiere.
Und was soll die Explosion hervorgerufen haben?
Also diese Explosion soll die Streuung der Knochen hervorgerufen haben. Also die Idee ist die, dass das, was alles irdische Leben geht, nämlich einem Fäulnisprozess zu unterliegen, dass diese Kadaver derartig aufgebläht werden, dass es zu einer Explosion kommt und dadurch zu einem explosionsartigen Austritt von Knochen. Also mit anderen Worten, es werden Knochen gestreut durch Fäulnisgase.
So, das ist also das, was die Paläontologen sich als These zurechtgelegt haben. Wie kommt nun ein junger Wissenschaftler drauf zu sagen, das ist aber ulkig, das untersuchen wir mal genauer?
Gut, also ich bin auf diese krude Hypothese gestoßen, weil ich selbst einen Ichthyosaurier in der Schweiz entdeckt habe. Und zwar hatte der eine ganz seltsame Position, da steckte nämlich mit dem Kopf voran im Sediment. Und da wurden dann natürlich verschiedene Hypothesen formuliert, wie sowas überhaupt passieren kann. Normalerweise liegen solche Fossilien ja seitlich im Gestein. Und da kam dann auch der Vorschlag, dass durch eine Kadaverexplosion dieses Ichthyosaurier gewissermaßen wie eine Rakete in das Sediment reingeschrammt sei. So, und das hat mich dann doch stark verwundert. Ich habe dann etwas recherchiert in der Literatur, bin sehr schnell eben auf diese Explosionshypothese gestoßen und habe mich eben gewundert, wie man auf sowas kommen könnte.
So, und wie sind Sie nun vorgegangen, um nun rauszufinden, was vor, ich glaube, wir reden 182 Millionen Jahre ist das her, was damals geschah?
Ja, also für mich war die Vorgehensweise die folgende. Ich habe mich natürlich kundig gemacht in der Literatur, in der paläontologischen Literatur und bin relativ schnell an Grenzen gestoßen, was Erklärung anbetrifft, was überhaupt solche Prozesse wie Fäulnis von Leichen anbetrifft. Und da bei uns in Basel relativ nahe das Rechtsmedizinische Institut liegt, bin ich einfach dorthin und habe angefragt, ist es möglich, dass Leichen explodieren? Und denjenigen, den ich gefragt habe, das war Daniel Wieler, der auch Co-Autor des Papers ist, der hat natürlich gesagt, nein, nie und nimmer. Nicht? Also stellen Sie sich vor, das ist jetzt zwar ein etwas makabres Thema, aber Großstadt Berlin, Vereinsamung, Menschen sterben in ihren Wohnungen und werden nach Wochen entdeckt oder Tagen, was würden die Leute wohl vorfinden? Also sie finden niemals irgendwelche Knochen an den Wänden kleben dort vor, sondern sie finden einfach nur einen Toten vor.
Gut, aber die Aussage des Gerichtsmediziners hat Sie nicht befriedigt, Sie haben dann messen lassen.
Ja, genau. Also es war einfach die Frage, welche Drücke können sich überhaupt in einem Körper aufbauen? Weil wenn wir eine Sprengung haben wollen, die Knochen da über Meter weit transportieren sollen, dann braucht es natürlich entsprechende Drücke. Und deshalb habe ich mich dann erkundigt, bei wem man so etwas machen kann. Ich bin dann natürlich sehr schnell auch auf den Namen Marc Benecke gestoßen und ich habe mir gesagt, also der Mann, der ist in sehr verschiedenen Bereichen unterwegs, er sollte sowas eigentlich wissen, habe mich mit ihm kurz geschlossen, wir haben darüber diskutiert, ihm hat das Thema sehr interessiert und er hat mich noch an Herrn Buchs mitverwiesen, der in Sachen faulenden Leichen da etliches an Forschung betrieben hat. Und ich habe mich dann mit ihm kurz geschlossen und habe dann schlicht und ergreifend die Frage gestellt, können wir nicht mal Drücke in Leichen messen, worauf er eingegangen ist und ein entsprechendes Druckmessgerät gekauft hat und dann innerhalb von etwa 2 Monaten, denke ich, entsprechend Leichen also nicht untersucht hat, sondern schlicht und ergreifend die Drücke gemessen hat. Also indem dort eine Messsonde eingeführt worden ist in den Abdominalbereich, und dort Drücke festgestellt worden sind.
Und Ergebnis war, die reichen nicht aus, um sozusagen Leichen zur Explosion zu bringen. Menschliche Leichen haben etwa die Größe auch dieser Dinosaurier, die Sie veranlasst haben, darüber nachzudenken.
Genau, also eigentlich Ichthyosaurier in dem Fall, das sind ja nun wasserlebende Organismen gewesen. Viele dieser Ichthyosaurier, die man dann in der berühmten Lokalität Holzmaden findet, die sind etwa in der Körpergröße eines Menschen. Natürlich gibt es Unterschiede anatomischer Art. Also ich denke mal, dass die Haut dicker gewesen sein muss oder die Fettschicht dicker gewesen sein muss. Möglicherweise sind auch Drücke höher gewesen, die sich innerhalb eines solchen Körpers aufgebaut haben. Aber entscheidend ist die organische Materie, die sozusagen dem Fäulnisprozess unterliegt und bei der Gas entstehen kann. Und die sozusagen entsprechend einen Druck aufbauen soll. Und diese Drücke sind überhaupt nicht ausreichend. Also wir haben die Maximaldrücke, die wir gemessen haben, die liegen gerade bei 0,035 bar. Also das ist nichts.
Im wissenswerten Gespräch heute der Geologe mit paläontologischen Interessen Achim Reisdorf von der Universität Basel. Die Frage nach explodierenden Leichen ist keine ganz neue Frage. Die wurde schon im 19. Jahrhundert untersucht in England.
Ja, genau. Also eigentlich hätten es die Paläontologen schon wissen können. Es gibt einen wissenschaftlichen Aufsatz aus dem Jahre 1850, denke ich, von einem Herrn Lewis, der sich mit dem Phänomen auseinandergesetzt hat, dass Queen Elizabeth I. in ihrem Sarg unter einem lauten Krachen explodiert sei, was die Bestattungsindustrie damals veranlasst hat, entsprechend explosionssichere Särge zu bauen. Man hat auch gern Holzkohle in diese Särge gelegt, um eben halt so einer Explosion zu entgehen. Im Übrigen, in der Bestattungsindustrie nach wie vor ist das auch ein Thema. Wenn man da mal ein bisschen im Internet recherchiert, wird man auch auf dieses explodierende Särge-Syndrom stoßen. Also das ist noch nicht ganz aus der Welt, auch beim Menschen geschaffen. Auf jeden Fall hat dieser Herr Lewis da etwa 2000 Särge da untersucht in den Londoner Katakomben und er hat mitnichten irgendwelche Anzeichen gefunden für Explosionen.
Gut, jetzt klären wir, nachdem sozusagen die explodierende Saurier-These offensichtlich nicht richtig ist, jetzt klären wir also die Frage, was ist es denn nun gewesen, dass die Knochen so verteilt dort zu finden waren?
Also dazu muss man eben sedimentologisches Wissen haben, um so eine Frage zu beantworten. Und das ist eben so diese schöne Interdisziplinarität bei meinem Forschungszweig. Stellen Sie sich Folgendes vor. Es gab einen Widerspruch. Deshalb ist ja auch diese These formuliert worden, nämlich, dass niedrig energetische Sedimente vorliegen, in denen Skelette vorkommen, bei denen Knochen gestreut sind. Tonstein wird natürlich unter Strömungsbedingungen abgelagert, die extrem gering sind. Auf der anderen Seite bedarf es wesentlich mehr Energie, um solche Tone wieder zu erodieren. Das hat etwas mit elektrostatischen Kräften zu tun. Die Erosionsarbeit, die Wasserströmung verrichten muss, die ist wesentlich höher, allerdings um Knochen zu bewegen. Mit anderen Worten, wenn eine entsprechende Strömung ansetzt und die muss nur 0,2 Meter pro Sekunde sein und auch weniger, dann werden Knochen transportiert, aber kein Sediment erodiert. Das ist die Lösung.
Also im Klartext, eigentlich eine kaum wahrnehmbare Strömung ist schuld daran, dass die Knochen verteilt sind.
Ja, das könnte man so formulieren, genau. Mhm.
Ein bisschen erinnert Ihre Arbeit an die von fernsehbekannten Krimikommissaren. Sie haben einen Tatort mit herumliegenden Knochen und Sie fragen sich, wie beispielsweise das ermittelnde Tatortdoppel von Kommissar Thiel und Professor Börne, wann und warum das Opfer ums Leben kam. Nur bei Ihnen ist letztlich alles Spekulation, Millionen Jahre her, es war niemand dabei.
Absolut korrekt. Also meiner Meinung nach kann man an und für sich die eigentliche Todesursache von Dinosauriern nur in den absoluten Ausnahmefällen wirklich klären. Weil wir müssen natürlich indirekt vorgehen. Wenn wir Skelette vorliegen haben, die keine Verletzungserscheinungen oder Erkrankungserscheinungen aufweisen, dann müssen wir im Sediment nach anderen Anzeichen suchen, ob dort vielleicht eine Katastrophe zum Beispiel mitgewirkt hat oder ob irgendwelche geochemischen Anomalien vorliegen, dass man zum Beispiel auf einen Meteoriteneinschlag schließen könnte und dergleichen. Also wir müssen in der Regel indirekt vorgehen. Nur in Ausnahmefällen kann man tatsächlich an Skeletten oder Knochen tödliche Verletzungen feststellen. Aber das ist die absolute Ausnahme. Also in der Tat, wir sind natürlich viel auf Spekulation, wir sind auf den Indizienbeweis angewiesen, was letztendlich bei diversen Kriminalisten, natürlich auch Forensikern, nichts anderes ist. Wenn die auf Knochen stoßen, müssen sie natürlich auch nach Anzeichen suchen, die auf die Todesursache oder Begleitumstände oder Transportwege und dergleichen zurückschließen ließen.
Auch die gängige Erklärung zu verdrehten Hälsen von Sauriern, wenn man also ein bisschen googelt, findet man das auch, diese verdrehten Hälse, die man auf Versteinerungen finden kann, gefiel Ihnen nicht. Das sei keine Darstellung eines Todeskampfes, haben Sie geschrieben.
Ja, also ich denke, wir tun da den armen Dinosauriern auch wirklich nicht unrecht. Und eigentlich sind wir auch sehr froh drum, dass wir sie sozusagen nach Millionen von ihrem Leiden gewissermaßen befreit haben. Also der Hintergrund ist der, diese zurückgetretenen Hälse haben etwas zu tun mit einem Phänomen, was in der medizinischen Fachliteratur als Opisthotonos bezeichnet wird. Das ist das Zurückbiegen von Hälsen, beziehungsweise bei Tieren auch von Schwänzen. Und das ist eine Erscheinung von Starrkrämpfen. Das bedarf halt auch wieder ein bisschen Interdisziplinarität. Zusammen mit meinem Kollegen Michael Wuttke, mit dem ich da wirklich seit Jahren eine wunderbare Zusammenarbeit tätige, haben wir natürlich uns dann entsprechend mit der Anatomie von solchen Dinosauriern auseinandergesetzt. Was hinzukommt, man muss auch in die Humanmedizin hineingehen. Da haben uns die Physiotherapeuten sehr weiter geholfen, weil dort von diversen Körperhaltungen, entspannter Körperhaltung die Rede ist. Und wir sind recht schnell drauf gekommen, letztendlich, dass es etwas entweder mit den Bändern, mit Ligamenten oder mit Muskeln zu tun haben muss. So, und was haben wir gemacht? Wir sind in den Metzgereifachhandel gegangen, haben uns dort Hühnerhälse gekauft, haben geschaut, was die denn machen unter Wasser. Haben die in einen Kanister eingespannt und haben Wasser drauf gegossen und siehe da, nach wenigen Sekunden, oder was heißt wenige Sekunden, kaum waren sie mit Wasser bedeckt, krümmten sie sich nach hinten. Und dann hieß es einfach, auf der Spurensuche zu sein, was ist nun dafür verantwortlich, welche anatomische Struktur. Und so haben wir dann einfach diese Hühnerhälse herunterpräpariert, wir haben die Muskeln wegpräpariert, die haben sich immer noch gebogen und sind eben dann darauf gekommen, dass das Ligament, was sozusagen das Rückgrat hinaufläuft, auch bis zu dem Hals, dafür verantwortlich ist. Das nennt sich Ligamentum elasticum. Und dieses ist dafür verantwortlich, dass der Hals und die ganze Wirbelsäule gewissermaßen vorgespannt ist. So, und diese vorgespannte Haltung kann unter Wasser, wenn sämtliche Schwerkräfte aufgehoben sind, völlig ihre Kräfte entfalten und wird bei langhalsigen Tieren einfach die Hälse nach hinten krümmen. Weshalb nur bei langhalsigen? Die müssen natürlich Energieabfedung und müssen natürlich auch der Schwerkraft entgegenwirken, wenn der Hals sozusagen beim Laufen über dem Boden gehalten werden soll, natürlich auch der Schwanz. Das war das Rätsels Lösung.
Mit Hühnerhälsen und Leichen Millionen Jahre alte Fragen des Lebens und Sterbens von Dinosauriern klären, das ist Aufgabe von Achim Reisdorf vom Geologisch-Paläontologischen Institut der Universität Basel. Danke für das Gespräch und für Ihr Interesse, sagt Thomas Prinzler.